Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Ja, wir sind zusammen. Wir sind, oder ich jedenfalls, bestens gelaunt.
Ich auch.
Wirklich?
Ja, schon.
Du schaust halt schau jetzt so aus. Wirklich aufgeräumt aus. Toll. Weißt du, wo ich heute hingehen will?
Bitte erzähl.
Ich bin aufgeregt. Ich gehe heute zum Tennis.
Spielst du selbst Tennis?
Ich wollte, aber ich habe keinen Platz bekommen im Teilnehmer, weil nämlich in der Stadthalle gibt es so ein Turnier.
Also du schaust zu. Ich habe gedacht, du gehst Tennis spielen. Bist du Tennisspieler eigentlich?
Ich war ganz, ganz begeistert.
Ich spiele Tennis, wir können mal gemeinsam Tennis
spielen. Du spielst Tennis?
Ich spiele Tennis, ja.
Warst du in einem Club?
Nein. Ja, ich bin in einem Club. Ja.
In welchem Club?
Ja, das ist zu viel. Das wollen wir jetzt nicht verraten.
Ich brauche einen tollen Club. Gut.
Ja, ich bin in einem guten Club, da reden wir noch.
Gehst du noch?
Ja, ja.
Er hätte gerne so einen feinen Club, so mit, wo die Plätze gepflegt sind und wo es auch ein Clubleben gibt.
Das ist dir wichtig, das Clubleben.
Vor allem das Club-Sandwich.
Das ist mir weniger wichtig.
Das Club-Sandwich?
Nein, das Tennisspielen. Das Tennisspielen ist mir wichtig.
Ich gehe eher fürs Club-Sandwich.
Ja, gut, okay.
Ja. Gut, aber heute gibt es wieder nichts zu essen hier.
Ja, aber wer spielt heute, wenn du zum Tennis gehst?
Ich glaube, alle sind da. Das Simmer ist noch drin.
Der ist ja gerade noch weitergekommen.
Und der Zverev.
Ja.
Aber wir driften jetzt wirklich ab.
Na gut, okay, jetzt müssen wir uns langsam
schauen, wann wer spielt. Das schaut dann, wenn du da ausschüsst.
Was machen wir?
Begrüßen Sie sehr herzlich und an der Stelle wieder einmal, schon lange nicht mehr gemacht, vielen herzlichen Dank für Ihr Feedback, für Ihre Zuschriften.
Ja, wird immer mehr, ja. Und freut mich sehr.
Ja, und so gehaltvoll zu
werden. Absolut.
Tolle Ersuchen, zum Beispiel das Thema, wir sollen was über das Auto machen, das machen wir natürlich.
Bedingt.
Weil du bist eh so ein Benzinbruder, ne? Ja, ich fahre nur Rad, aber darüber reden wir dann in der Autofolge,
genau,
da kannst du dich schon warten,
genau,
da möchte ich dann deine Fuhrbahn.
Wirklich, das Kfz, ja. In der Verlassenschaft, spannendes Thema, danke für den Hinweis, wir haben und wird demnächst einmal kommen. Aber es waren noch andere gute Anregungen. Also wirklich an alle, die uns schreiben, wir nehmen das sehr ernst, lesen das interessiert und das wird alles noch einmal besprochen.
kontakt@mounterbrecht.com.
Jawohl.
Bitte schreiben Sie uns. Nochmals ein kurzer Rückblick, obwohl wir den ohnehin schon gemacht haben, und zwar deshalb, weil er uns in die heutige Sitzung führt, unser Expertenforum. Das war eigentlich, ich komme ja aus dem Schwärmen nämlich daraus, weil ich es ja viele Jahre nicht gemacht habe, weil ich mich ein bisschen versteckt habe, aber jetzt bin ich wieder da. Das war so eine tolle Veranstaltung. Und
super,
zwar, ja. Wie viel war es? 34 aktuelle Entscheidungen, ich meine, das ist doch außerordentlich, auf höchstem Niveau diskutiert, ja. Überlegt, ja. Hinterfragt. Also das fand ich...
Super Publikumsbeteiligung, ja. Auch, muss ich sagen. War wirklich hochinteressant. Und wir haben das eh schon besprochen, beide. Es ist auch für uns Vortragende so toll, wir lernen jedes Mal aus diesen Diskussionen.
Ja, absolut. Ja,
also
absolut.
Es ist wirklich wertvoll. Ja.
Und was mir, und das habe ich dir auch, also hat es in der Bekenntnis ja auch schon gesagt, diese Entscheidungen... Die kannte ich natürlich alles, du auch. Nicht? Wir sind ja am Puls, wir sind wieder verbunden mit dem Ries und wann immer die neuen Entscheidungen ins Ries kommen, dann erzeugt es in meinem Körper, wurde da implantiert, so ein Chip, so ein Stromschlag, dann muss ich sofort ins Internet, dann werden wir die ausgedruckt und dann mache ich die für die NZ und du natürlich auch für die EFZ. Aber es ist ein Unterschied, ob du, jedenfalls für mich, ob ich diese Entscheidung einmal durchlese, einrichte für eine Fachzeitschrift, ja. Oder ob ich sie wirklich zur Vorbereitung dieses Seminars studiere, den Dingen nachgehe.
Absolut, ja.
Weil viel dazu gehört. Und kommt ja nächstes Jahr wieder, wir haben da auch schon Pläne, aber die verraten wir später hin. Warum bin ich nochmals zum Expertenforum mit dir zurückgekehrt? Weil wir uns gedacht haben und auch schon angekündigt haben, dass wir ja hin und wieder mal wieder OGH-Entscheidungen besprechen. Und ich meine, jetzt picken wir uns einmal ein, zwei, drei raus,
die
uns subjektiv besonders aufflammiert haben. Und du startest. Welche Entscheidung hat es dir angetan?
Ja, also das sind jetzt, Wir haben uns für heute zwei Entscheidungen aus dem letzten Jahr vorgenommen, die jetzt nicht brandaktuell sind, zumindest die, die ich jetzt gleich
empfehle.
Deine schon, meine ist nicht so brandaktuell. Aber ich glaube, da steckt einiges drinnen, das interessant ist, und daher wollen wir das heute durchgehen. Die erste Entscheidung ist eine Entscheidung übrigens interessanterweise nicht unseres Fachsenats, sondern eine Entscheidung des vierten Senats. Ich darf die Geschäftszahl nennen, 4 OB 5 aus 25a. Worum geht es da? Da ging es um die Frage einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Folgenden Sachverhalt hatten wir zugrunde liegend. Die Tante, circa 70 Jahre alt, schenkt ihren Nichten, 10 und 12 Jahre alt,
Entzückende Nichten.
Wahrscheinlich entzückende.
Zwei Mädchen oder Mädchen?
Ich glaube, es sind Mädchen. Aber gut, dass du dir die wesentlichen
Sachverhalte... Für mich ist das immer sehr wichtig, nicht mehr das vorstellen. Ja? Also ich stelle mir vor, eine 70-jährige Tante, eine Dame.
Schenkt, denn nein, es sind wirklich eben Nichten, wie ich es richtig gesagt habe. 10 und 12 okay. Entzückende, ganz liebe Nichten. Schenkt ihnen ein Zinshaus im ersten Bezirk. Top-Lage, Top-Zinshaus. Sie behält sich, die Tante...
Warum lächelst du dabei so? Du sagst Zinshaus, schaust mich an und fängst an zu
lächeln. Du lachst die ganze Zeit.
Na gut, also auch das stellen wir uns vor. Also es geht jetzt hier nicht irgendwie um eine Uhr
oder um die Manschetten. Es geht um einen spitzen Zinshaus im ersten Bezirk.
Hat einen gewissen Wert.
Hat einen
gewissen Wert. Was ist denn das derzeit wert? Du bist ja auch so ein Immobilienmensch.
Aus dem Sachverhalt geht Folgendes hervor. Der Grundstückswert des Zinshauses liegt über 2 Millionen. Aber Achtung, da darf man sich im Sachverhalt nicht irritieren lassen. Das ist nicht der Verkehrswert. Das ist der Grundstückswert nach der Grundstückswerteverordnung zur Bemessung der Grunderwerbsteuer. Der Verkehrswert ist sicher ein Mehrfaches. Also wir wissen es nicht.
Ja, was 5 Millionen,
10 Millionen. Halt ich kenne das Zinshaus nicht.
Ja, aber was Zinshaus im ersten?
Naja,
20,
10? Kommt drauf an, Christian. Es kommt schon drauf an. Aber, okay, was man... Also ich sage, das ist sicher zwischen 5 und 10 Millionen wert. Der Ertragswert des Zinshauses liegt bei jährlich ca. 150.000 Euro. Also das ist schon eine schöne Bude. Und der Schenkungsvertrag wird so gestaltet, dass sich die Tante zurückbehält, ganz klassisch kann man sagen, ein lebenslängliches Fruchtgenussrecht. Sie will also diese Erträge, von denen ich gerade gesprochen habe, noch behalten, solange sie lebt. Und so behält sich auch vor ein Belastungs- und Veräußerungsverbot, sodass also die Nichten, insbesondere wenn sie dann einmal volljährig werden sollten und die Tante noch lebt, dass sie das Zinshaus nicht veräußern, nicht belasten dürfen. Und es tritt dann noch bei der Vater der beiden Nichten, der beiden Geschenknehmerinnen und übernimmt volle Haftung für allfällige Lasten, Kosten und so weiter, solange die Kinder minderjährig sind. Der Schenkungsvertrag, wir haben hier Minderjährige, muss zu seiner Wirksamkeit pflegschaftsgerichtlich genehmigt werden. Und was macht das zuständige Pflegschaftsgericht? Es genehmigt den Schenkungsvertrag nicht. Auch die zweite Instanz bestätigt diese Nichtgenehmigung des Schenkungsvertrages und dann geht es zum obersten Gerichtshof und der bestätigt, dass dieser Schenkungsvertrag nicht pflegschaftsgerichtlich zu genehmigen ist, und zwar mit folgender Begründung. Erstens sagt er, was man bei solchen pflegschaftsgerichtlichen Genehmigungen bedenken muss, ist, es muss die Schenkung natürlich vorteilhaft sein und darf nicht mit Lasten für die Geschenknehmer verbunden sein. Und dabei darf man nicht nur blicken auf den Zeitraum der Minderjährigkeit der Geschenknehmer, sondern man muss auch vorausblicken in die Zeitspanne der Volljährigkeit. Und der oberste Gerichtshof sagt, es dürfen, und das muss bedacht werden bei der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung, die Minderjährigen nicht in die Volljährigkeit entlassen werden mit irgendwelchen Lasten und Schulden. Und dann sagt der oberste Gerichtshof, ja, und diese Situation haben wir hier aber, denn es hat sich ja die Tante das Fruchtgenussrecht zurückbehalten, damit hat sie auch Erhaltungspflichten hinsichtlich des Zinshauses. Diese sind allerdings begrenzt mit den Früchten, die sie zieht, also mit den Erträgen des Zinshauses. Und wenn es Erhaltungskosten, Erhaltungsaufwand gäbe, der über die Erträge hinausgeht, dann wären die Eigentümer, also unsere Geschenknehmerinnen, verpflichtet, diese zu tragen. Und die Haftungserklärung, die der Vater abgegeben hat, die reicht nur bis zur Volljährigkeit, also während der Minderjährigkeit der Geschenknehmerinnen, sodass hier also durchaus die Gefahr besteht, dass letzten Endes die Nichten als Geschenknehmerinnen späterhin mit Lasten konfrontiert sein könnten, mit denen sie vielleicht nicht wirtschaftlich umgehen können werden, weil das Zinshaus ja beschränkt ist, das Eigentum beschränkt sein wird mit diesem Belastungs- und Veräußerungsverbot, sodass, wenn Erhaltungskosten für die Eigentümerinnen entstehen, sie auch nicht die Möglichkeit haben, notfalls das Zinshaus zu veräußern. Keine pflegschaftsgerichtliche Genehmigung dieses Schenkungsvertrages. Meines Erachtens eine extrem strenge Sichtweise. Ich sehe und einige auch in der Literatur, wobei das ist unterschiedlich besprochen worden, es ist teilweise auch positiv glossiert worden, diese Entscheidung. Hauptsächlich sehe ich aber eher Kritik gegen diese Entscheidung des obersten Gerichtshofs, weil meines Erachtens muss man hier schon eine wirtschaftliche Betrachtungsweise vornehmen und man sollte wohl auch, so würde ich das jedenfalls sehen, auf die vernünftige Maßfigur abstellen und sich fragen, ob zu erwarten ist, dass bei vernünftiger Betrachtung ein volljähriger Mensch die Schenkung eines Zinshauses mit diesen Beschränkungen für die Geschenkgeberin annehmen würde oder nicht. Und ich glaube, das ist relativ leicht zu beantworten, diese Frage. Ich glaube, der Vernünftige, und ich frage Sie jetzt auch, liebe Zuhörer, würden Sie so eine Schenkung annehmen, ein Zinshaus im ersten Bezirk von einer Geschenkgeberin, die, wenn Sie dann eben volljährig sind, circa 80 Jahre alt ist, würden Sie diese Schenkung annehmen, wenn das Eigentum belastet ist mit dem Fruchtgenussrecht und dem Belastungs- und Veräußerungsverbot, und ich bin mir sicher, dass jeder unserer Zuhörer das bejahen würde. Was mich aber vor allem an dieser Entscheidung interessiert, weil wir sind ja Mount Erbrecht, ist, welche Implikationen, welche Ableitungen wir treffen können aus dieser Entscheidung für Erbfälle.
Ja, wollen wir nicht nur ganz kurz, ich meine, entschuldige, dass ich unterbreche.
Bitte.
Ich weiß schon, dass das jetzt nicht unser primäres Thema ist, aber es ist ja doch auch irgendwie ein Vorgang, nämlich Übergaben innerhalb der Familie, ja, der irgendwie da zu unserer Thematik dazugehört. Und das ist doch eine herausfordernde Situation, die du beschreibst, die Menschen sicher bewegen wird, die vor solchen Entscheidungen stehen. Wir wissen ja nicht, was jetzt die Tante gemacht hat. Ne?
Ja,
es könnte ja sein, dass die Tante jetzt
dann sagt, okay, hat es mir geändert.
Ja, genau, ja. Oder hat es eine neue Bekanntschaft gebracht oder hat es geheiratet und möchte das nicht mehr. Mhm. Das heißt, eine Chance wäre perdu.
Ja, gut möglich.
Hilf mir mal. Du sagst, das ist ein bloß zum Vorteil gemachtes Geschäft oder nicht? Minderjährige, die brauchen ja überhaupt nicht einmal den gesetzlichen Vertreter bei einem bloß zu ihrem Vorteil gemachten Geschäft. Das könnten sie allein schließen.
Ja, das ist richtig.
Wird es aber wohl nicht sein, oder?
Nein, das würde ich so nicht sehen, weil natürlich in so einer Schenkung auch gewisse Nachteile liegen könnten.
Das heißt, wir sind also bei einer Frage,
wir sind beim 167.3 pflegschaftsgerichtliche Genehmigung.
Weil es ein Akt, jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt, du meinst, es ist ein Akt der außerordentlichen Verwaltung.
Ja, das würde ich natürlich so sehen. Ja.
Und damit wir das strukturieren.
Ja.
Gut, wir sind bei einem Akt der außerordentlichen Verwaltung. Mhm. Lass mich nur nachdenken jetzt hier. Und wir unterstellen, es ist nicht bloß zum Vorteil, weil sonst wären wir überhaupt gar nicht da. So dass ja eigentlich das Gericht, aber ich dilettiere jetzt hier,
müsste
da nicht der Prüfungsmaßstab jedenfalls der sein, dass es halt auch Nachteile gibt, Und zwar, warum komme ich jetzt da drauf? Weil da offensichtlich in der Praxis üblich, die merken, ich mache das nie, aber du machst das vielleicht manchmal, irgendwie üblich ist, dass dann der gesetzliche Vertreter diese Haftungserklärungen abgibt, ja, also dem Pflegschaftsgericht sagt, ich zahle dann eh alles.
Ja.
Es gibt überhaupt keine Lasten.
Ja.
Das ist irgendwie der Impetus dieses Zugangs, oder?
Also lass mich zuerst vielleicht noch Folgendes sagen. Der Umstand, dass so ein Vertrag auch mit Nachteilen verbunden ist oder verbunden sein kann, darf ja per se noch nicht zur Nichtgenehmigung
kommen. Das meine ich
im Gegenteil, das ist ja sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Genehmigungspflichtigkeit haben. Würde es nur Vorteilhaftigkeit geben, dann wären wir gar nicht bei der Notwendigkeit einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Also der reine Umstand der möglichen Nachteile irritiert uns ja bitte überhaupt nicht. Und ich möchte nur vielleicht, dass wir uns kurz überlegen, was ist denn noch alles pflegschaftsgerichtlich zu genehmigen? Man denke nur an den Fall zum Beispiel, es soll eine Klagsführung durch einen Minderjährigen genehmigt werden. Nicht? Da gibt es ja auch Rechtsprechung dazu, unter welchen Voraussetzungen eine Klage genehmigt wird. Da macht man eine Abwägung zwischen den Erfolgschancen und dem Prozesskostenrisiko etc. Um so eine Abwägung geht es halt nicht. Und genauso muss man abwägen, auch bei so einer Zinsausschenkung, ob hier die Vorteile doch deutlich überwiegen gegenüber den möglichen Nachteilen.
Nachteilen, was ist eigentlich Nachteil? Aus den möglichen Lasten, die sich halt ergeben können.
Kosten,
könnten, Abgabenverpflichtungen, Erhaltungskosten, was auch immer.
Ja.
Und doch da ist ja irgendwie spannend, machst du einen Saldo sozusagen, ziehst du die Vorteile, das ist ja dann Zugang, es müssen die Vorteile abgewogen werden mit den Belastungen, mit den Nachteilen, und ist das dann noch positiv, glaube ich.
So ja,
ist
aber da muss man doch eine gesamthafte wirtschaftliche Betrachtung machen, erst sich die Erträge anschauen, die Wahrscheinlichkeit überlegen, ob es überhaupt sein kann, das darf doch nicht ganz abstrakt sein, ob es überhaupt sein kann oder wahrscheinlich ist, dass Erhaltungskosten entstehen, die eben aus dem Ertrag nicht zu decken sind. Wie war das die letzten Jahre? Wie ist die Prognose? Welchen Wert hat das Zinshaus?
Ja,
wie alt, entschuldige, ist die Geschenkgeberin? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Rechte und Beschränkungen der Liegenschaft absehbar wegfallen? Also da gehört eine gesamte wirtschaftliche Betrachtungsweise her, meines Erachtens. Und da kann man nicht so abstrakt einfach den Minderjährigen die Möglichkeit dieser wertvollen Schenkung verwehren.
Ja. Also ich verstehe dich natürlich und ich glaube, das ist auch ein erster Impuls, um Gottes Willen, da gibt es endlich ein Zinshaus, jeder hätte gerne ein Zinshaus und das arme Putzi kriegt jetzt nicht das Zinshaus. Nicht so ein Zinshauseigentümer, was Tolles. Aber jetzt zurückkommend auf deinen konkreten Fall, auch im Hinblick auf, wie soll man es denn anders machen als Vertragsverfasser, als Berater, hier war es doch schon so, frage ich dich jetzt, dass die Tante sich einmal diese ganzen Nutzungen vorbehalten hat. Das heißt, die Kinder sahen keinen Ertrag. Oder doch?
Richtig, keinen, ja.
Und ist das nicht vielleicht ein Knackpunkt? Ein Veräußerungs- und Belastungsverbot zugunsten der Tante ist gleich, die Kinder hätten für allfällige Liquiditätsbedürfnisse auf diese Liegenschaft nicht greifen können, nicht einmal.
Ne, das ist das Problem. Ja.
Also genau. Das ist, und so dass, ich vermute, ich spekuliere, so dass offenbar die Beraterin, der Berater ganz gesetzt hat auf das Argument, die Haftungserklärung des Kindsvaters, ich zahle ja eh alle Lasten bis zur Volljährigkeit, würde die Situation retten, glaubst du auch?
Aber ich glaube, wir müssen zwei Perspektiven unterscheiden. Du bist jetzt in der Perspektive, wie kann ich bei der Vertragserrichtung die Parteien möglichst gut beraten, dass wir zu einer pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung kommen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber das setzt natürlich schon voraus, dass die Parteien das auch wollen. Ich möchte nur kurz noch in die andere Perspektive kippen. Vielleicht war es eben so, dass genau das Programm, das hier vereinbart war, so und nicht anders gewollt war von den Parteien. Und da wundere ich mich schon darüber, dass dieses Programm nicht genehmigt wird. Aber du hast natürlich recht, wie hätte man es machen sollen? Zwei Dinge, wenn alle bereit gewesen wären.
Jetzt unterbreche ich dich wieder, aber ja. Dazu kommen wir gleich. Ja. Ich möchte nur diesen Dissens, den wir, glaube ich, haben, da jetzt nicht einfach fahren lassen. Bitte. Weil immer, wenn wir einen Dissens haben, ist es irgendwie interessant.
Genau.
Ist nicht im konkreten Fall, ich versuche es noch einmal.
Bitte.
Ja, okay, die Minderjährigen kriegen ein Zinshaus, aber die können überhaupt nicht drauf greifen, kriegen keinen Ertrag, sagst du. Ja. Sie können es nicht belasten, sie können es nicht veräußern. Und das Einzige, was man hat, ist eine Haftungserklärung vom Papa, dem Herrn Christian Rabel, der vielleicht ein erfolgreicher Rechtsanwalt ist, vielleicht ist er auch kein erfolgreicher Rechtsanwalt, vielleicht ist die Haftungserklärung null wert.
Das ist übrigens ein Sonderthema, diese Haftungserklärung.
Naja, eben, darum fühle ich immer gerade herum.
Aber das ist ja gar nicht thematisiert worden. Ja,
ja, wie sagt man, aber so ist aber, also, jetzt frage ich dich, ist es nicht vielleicht doch durchaus denkbar zu sagen, dass die Entscheidung der Pflegschaftsgerichte zumindest nachvollziehbar ist? Und jetzt greife ich dich gleich auf, ja, die Tante wollte es nur so, unterstellst du jetzt, das müsste ja auch so sein, wenn alle aufgeklärt waren.
Ob sie es so wollte oder nicht, ist
also
irrelevant
sie
für die Frage der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung.
Aber das Pflegschaftsgericht sagte im Ergebnis, sowas akzeptieren wir nicht, wenn ihr mit so einem Paket kommt, dann kriegt ein Minderjähriger eben kein Zinshaus.
Ja.
Ist das so abwegig? Ich meine, die Dame ist 70, hast du gesagt, die lebt ja noch 25 Jahre.
Ja.
Die lebt 25 Jahre, die haben von dem Zinshaus während der 25 Jahre nichts und werden offenbar potenziell belastet, so mit hin und wieder mal mit Zahlungen, 100.000 Euro,
50.000. Belastet, wobei man ja auch sagen muss, auch da würde man, wenn man sich das wirtschaftlich durchdenkt, ich meine, die haben einen Substanzwert, eben wir wissen es nicht, 5 bis 10 Millionen, was auch immer mit dem Zinshaus, selbst wenn es da zu Kosten käme, die dann von den Eigentümerinnen zu zahlen sein würden, selbst da findest du ja in Wahrheit Zwischenfinanzierungen. Ja,
findest du?
Das glaube ich schon.
Also ohne Pfandrecht, du kannst ja kein Pfandrecht.
Ja, natürlich, das geht nicht. Ja.
Aber und du glaubst, dass man da Zwischenfinanzierungen findet?
Das glaube ich schon. Das glaube ich schon.
Dann muss man nachher die Tipps geben.
Aber
fand den Vertrag schon beim Durchlesen, ich fand das schon sehr eng gemacht. Also eng im Sinne von
also,
dieses Veräußerungs- und Belastungsverbot.
Wenn der Auftrag wirklich war, auch von der Tante, ja, bitte, Herr Vertragsrichter, machen Sie das so, dass es auf jeden Fall zur Genehmigung kommt. Ich bin da sehr flexibel, ich übernehme auch gern mehr Lasten. Und er hat gesagt, na, das reicht schon so, dann war es wahrscheinlich nicht super vorsichtig. Was hätte man machen können? Man hätte einerseits natürlich die Haftungserklärung des Vaters, wobei ob er das wollen hätte, ist wieder die Frage, erstrecken können bis zum Wegfall des Belastungs- und Veräußerungsverbotes und Fruchtgenussrechtes, wenn er dazu bereit gewesen wäre.
Ja, Entschuldigung, da bleibe ich jetzt, weil das für sich genommen so spannend ist. Ich verlange die Judikatur, deutest du die Entscheidung so, dass sie sagt, derartige Haftungserklärungen bis zur Volljährigkeit, die reichen sowieso nicht. Es muss darüber hinaus, und jetzt kommt meine Frage, geht es darum, dass er sagt, bis in alle Ewigkeit, bis die Kinder gestorben sind, die dürfen mit überhaupt keinem Rucksack, keinem Potenzial in Volljährigkeit schon...
Geht ums Belastungs- und Veräußerungsverbot.
Oder glaubst du,
Belastungs- und Veräußerungsverbot. Die Problematik ist eben, es entstehen Kosten ohne die Möglichkeit des Substanzzugriffs. Sobald das Belastungs- und Veräußerungsverbot weg ist, gibt es kein Problem mehr für die Minderjährigen. Notfalls verkauft man oder belastet man die Liegenschaft. Also die Haftungserklärung, wenn die abgegeben worden wäre bis zu diesem Zeitpunkt, also in Wahrheit Ableben der Geschenkgeberin, dann wäre es meines Erachtens sicher pflegschaftsgerichtlich genehmigt worden. Wobei ich nur dazu sagen muss, dieser Umgang teilweise, du hast das vorhin schon kurz erwähnt, mit Haftungserklärungen von Elternteilen, dass man darin eine so große Sicherheit erblickt, zumindest teilweise, das finde ich schon erstaunlich. Nämlich selbst wenn man die aktuellen Vermögens- oder Einkunftsverhältnisse dieser Eltern prüft, lässt das ja noch niemals eine Prognose auf die nächsten 10 oder 20 Jahre zu. Was ist denn, wenn die Eltern dann insolvent werden? Also diese Haftungserklärungen meines Erachtens sind, wenn das Pflegschaftsgericht dort auch so streng betrachten würden, eigentlich in den seltensten Fällen wirklich ein geeignetes Vehikel, um die Minderjährigen wirklich langfristig in solchen Konstellationen abzusichern.
Moment, sehe ich anders?
Ja.
Sehe ich anders? Ja, wenn der insolvent wird oder nichts mehr verdient, dann hast du recht. Was sehe ich anders? Dein Hinweis in den seltensten Fällen. Ich glaube, dass in der absoluten Mehrzahl der Fälle diese Haftungserklärungen, bleiben wir kurz da, dieses Rechtsverhältnis, aufgrund welchen der Minderjährige einen Anspruch hat, einen durchsetzbaren Anspruch auf Haftungsfreistellung. Ich glaube, dass die in sehr vielen Fällen wirksam und durchsetzbar existieren und kommen zu einem anderen Problem, reine Spekulation von mir, nämlich, dass die Bevölkerung sich dessen möglicherweise nicht bewusst ist, was diese Haftungserklärung bedeutet. Möglicherweise. Und möglicherweise sich nicht sklavisch dann dran hält, dass für den Fall, dass derartige Kosten entstehen, sie nicht abschließend nicht vom Minderjährigen zu tragen sind, sondern aus der Tasche vom Papa oder der Mama, ja, die nichts davon hat. Ja. Sodass in den Varianten, in denen dann ist eh wurscht, das zahlt dann, das hat dann eh der Bub aus dem Ertrag vom Zinshaus, eigentlich wiederum ein Verzicht des Knabens gegenüber den Eltern zugunsten der Elternläge, der, ich denke nur Erbpflicht ist rechtlich, wie du weißt, der dann wiederum vielleicht eine hinzunahmenbare Schenkung wäre. An einen nicht richtersberechtigten, nämlich an die Eltern. Also, was will ich aber jetzt, das war jetzt vielleicht zu schnell, aber worauf ich hinaus will ist, ich bin mir nicht sicher, ob in der allgemeinen Bevölkerung dieser Vorgang, den du jetzt beschrieben hast, auch wirklich so wahrgenommen wird, dass hier Pflichten begründet werden und das nicht nur irgendwie so eine Schmäherklärung ist. Hauptsache der Pflegschaftsgericht genehmigt, wir machen uns das schon zu Hause in der Familie aus.
Ja, aber ich bleibe trotzdem dabei. Die Frage, welchen Wert so eine Haftungserklärung hat,
ist natürlich schwierig.
Aber gut. Was hätte man sonst noch machen können in dieser Konstellation bei der Vertragsgestaltung? Man hätte natürlich schon auch, wenn die Geschenkgeberin dazu bereit gewesen wäre, vorsehen können, dass sie sämtliche auch über den Ertrag hinausgehenden Erhaltungskosten übernimmt. Das ist ja nur eine Dispositivnorm, diese Regelung, welche Lasten, welche Kosten trägt der Fruchtgenussberechtigte und welche der Eigentümer. Also man hätte das rüberschieben können zur Geschenkgeberin, wenn sie dazu bereit gewesen wäre. Das wäre eine Variante gewesen. Oder man hätte auch das Belastungs- und Veräußerungsverbot, das es da gab, bedingen können und zum Beispiel sagen können, dass für den Fall, dass Erhaltungskosten entstehen zu Lasten der Eigentümerin und diese dann nicht vom Vater oder von der Geschenkgeberin getragen werden, sondern wirklich bei den Kindern verbleiben, das Belastungs- und Veräußerungsverbot wegfällt, beziehungsweise die Geschenkgeberin als Fruchtgenussberechtigte und Verbotsberechtigte dann verpflichtet ist, in die Löschung des Belastungs- und Veräußerungsverbots einzuwilligen, um das abzusichern.
Na ja, gut, ich finde das eine fabelhafte Idee, allerdings nur, wenn du es jetzt ergänzt, dass es nicht unbedingt das Totalverzicht sein muss oder der Carte Blanche, weil es wieder belasten kann.
Ja, ja.
Also wenn bei einem Zinshaus, das ist natürlich davon auszugehen, dass eben ein Kredit mit wobei funktioniert das dann? Dann müsste der Minderjährige einen Kredit aufnehmen? Vielleicht scheitert es dann daran. Aber zumindest ist das Zinshaus, wäre ein potenzielles Pfandobjekt. Also da für derartige Kostenbelastungen sollte man so ein Veräußerungs- und Belastungsverbot öffnen.
Nicht wahr? Ja. Und das führt uns jetzt eigentlich auch zur Frage,
endlich, jetzt werden wir erbrechlich.
Jetzt werden wir richtig erbrechlich. Nämlich zur Frage, worauf wir angesichts dieser doch strengen, nicht absurden übrigens, wie du richtig sagst, aber doch strengen Sichtweise des vierten Senats, was die pflegschaftsgerichtliche Genehmigung betrifft, wie wir bei Testamentserrichtungen umgehen sollten und worauf wir aufpassen sollten bei zum Beispiel Vermächtnissen an Minderjährige, an schutzbefohlene Personen. Wir müssen immer im Blick haben, Achtung, wenn es ein Vermächtnis gibt an einen Minderjährigen, dann wird das später zu schließende Übereinkommen über die Vermächtnisannahme und Herausgabe auch pflegschaftsgerichtlich zu genehmigen sein.
Bin ich so langsam, ich unterbreche dich schon wieder. Bitte. Machen wir es doch im konkreten Fall. Ja. Die Tante ist angefressen. Sie wollte das den zwei Töchtern schenken. Mhm. Jetzt erfährt sie noch, wie lange hat das überhaupt dauert, der ganze Schmafu, naja, schon.
Sie sagt, ich mache ein Testament,
also das Testament
ist nicht rechtsgerichtlich zu genehmigen, sollen die dann nach mir schauen,
wie das geht. Ich mache ein Testament.
Und was schreibt sie jetzt rein? Sagen wir, sie schreibt rein.
Genau, das wollte ich. Also sie löst das jetzt so, wie
man das dann. Ich vermache meinen beiden Nichten das Zinshaus, beschränke ihr Eigentumsrecht aber mit einem hiermit ihrem Vater vermachten lebenslänglichen Fruchtgenussrecht und ordne weiters an, dass die Liegenschaft des Zinses belastet ist mit einem Belastungs- und Veräußerungsverbot zugunsten des Vaters. So.
Ist jetzt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Wieso ist das komisch?
Warum kriegt jetzt plötzlich der Vater was, während bei der Schenkung hätte er nichts gekriegt? Wieso gibst du immer Fruchtgenussrecht?
Ich wollte, ne, sonst wäre es ja fad. Ja, wenn sie einfach das Zinshaus ohne Beschränkungen bekommen, dann haben wir kein Problem.
Machen wir doch zwei Varianten.
Aber das ist ja,
also können wir zwei Varianten, nämlich diese eine ist jetzt ein neuer Fall, nämlich Sachverhalt, also da, das machen wir jetzt gleich.
Ja.
Und alternativ dazu, wenn die Konkrete bei ihrem Plan bliebe.
Ja, dann vermacht sie es ihnen.
Nein. Entschuldige, ich unterbreche. Die Kinder sind 10 Jahre.
Ja.
Die möchten nicht, dass die vor ihrem 18. Lebensjahr da schon, dass das verklopft wird.
Ja.
Daher, sie wird vielleicht ihm schon, und das kommt auch in der Praxis häufig vor, der Wunsch, ein Veräußerungs- und Belastungsverbot bis die
30. Lebensjahr.
War noch immer. Also wir haben die Variante entweder...
Dann machen wir es bis zum 30. Lebensjahr, das finde ich gut.
Sehr gut. Also wir haben Vermächtnis mit Veräußerungs- und Belastungsverbot letztendlich
eingeführt. Für den Vater?
Und
auch ein Fruchtgenussrecht. Die sollen ja nicht so viele Erträge haben, bis sie 30 sind.
Also gut, ja. Also Fruchtgenussrecht für den Vater, weil der liegt ja auch am Herzen. So.
So, jetzt stirbt sie. Die Kinder sind 17 und 15.
Warum sind sie jetzt plötzlich 17 und 15? Die waren doch gerade 10.
Naja, aber die stirbt ja nicht morgen.
Sicher, das geht
ratzfatz. Sie stirbt jedenfalls.
Sie stirbt und die Kinder sind minderjährig.
Ist ja noch schöner, wenn die schon fast volljährig sind.
Und bitte sehr.
Machen wir 15 und 17.
Okay. Was dich da antreibt. Also, sie sind 15.
So, jetzt wird ein Übereinkommen geschlossen. Nehmen wir an, der Vater ist im Übrigen auch der Alleinerbe, sie hat sonst noch ein bisschen was. Ja. Der gibt eine Erbantrittserklärung ab, es wird dann ein Übereinkommen geschlossen.
Das ist ja wieder zu schnell.
Naja.
Die Kinder, wer vertritt die Kinder? Die sind ja minderjährig.
Gut. Die werden vertreten. Ich wollte auf die wesentlichen Fragestellungen hinaus, die werden vertreten von der Mutter.
Warum werden sie vertreten? Entschuldige, wenn ich da jetzt einen Haken, aber wenn man einen eigenen Podcast macht. Ja? Also der Vater steht natürlich in einem Interesse.
Darf ich nur erinnern, wir wollten heute noch eine zweite
Entschuldigung. Das wird sich nicht ausgehen.
Das wird sich nicht ausgehen. Herrlich. Na, genau. Steht in einer wie du richtig sagst, in einer potenziellen Interessenkollision, also wird da die Mutter vertreten oder wird es vielleicht sogar einen Kollisionskurator geben, das müssen wir jetzt nicht vertiefen.
Nein, da haben wir eigene Folge.
Ich schon einmal darüber gesprochen. Aber was uns jetzt interessiert, jetzt wird ein Übereinkommen geschlossen und das Übereinkommen würde jetzt exakt das Testament umsetzen. Ja, es wird des Zinses herausgegeben an die Minderjährigen, das Eigentum, Eigentumsrecht soll grundbücherlich einverleibt werden und zugleich soll grundbücherlich einverleibt werden das Fruchtgenussrecht für den Vater, befristet bis zum 30. Lebensjahr der Kinder und genauso das Belastungs- und Veräußerungsverbot. Und dieses Übereinkommen ist jetzt pflegschaftsgerichtlich zu genehmigen. Und was wird jetzt das Pflegschaftsgericht machen, Christian?
Das ist eine total spannende Frage, über die wir gleich reden. Aber du sagst, es wird ein Übereinkommen geschlossen, Müssen die Übereinkommen schließen? Warum kann nicht einfach die Minderjährigen, oder ja, die Minderjährige, das sind zwei, haben wir gesagt, die Minderjährigen vertreten durch die Mutter,
ja,
den Antrag stellen auf Ausstellung einer Amtsbestätigung zur Verbücherung der Liegenschaft. Mhm. Auch dazu gibt es eine frühe Folge bei uns. Der ungeduldige Vermächtnis, wie haben wir es genannt. Wir haben ja über das Vermächtnis relativ wenig hier eigentlich bisher gemacht. Mhm. Und in dieser ersten Folge haben wir ganz ordentlich. Also nachhören, es gibt die Möglichkeit, dass ein Vermächtnisnehmer die Ausstellung einer Amtsbestätigung beantragt, wenn alle anderen zustimmen, jetzt blende ich den Minderjährigen aus, dann stellt das Verlassenschaftsgericht diese Bestätigung aus und diese Bestätigung ist eine Grundbuchsurkunde.
Gut. Wie ist das eigentlich? Ja, wie ist das eigentlich? Ich meine, in dem Fall wird der Erbe, das ist einmal das Erste, wird hier nicht zustimmen, weil er wird sagen, Moment, ich möchte keine angesichts des Testaments, keine Grundbuchsurkunde durch meine Zustimmung erzeugt wissen, aufgrund derer bloß das Eigentumsrecht einverleibt werden kann und nicht zugleich auch das Fruchtgenussrecht und das Belastungs- und Veräußerungsverbot.
Ich bin total, ich delitiere hier, ja? Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Ich lege es offen. Aber kann nicht in der Amtsbestätigung auch das Veräußerungs- und Belastungsverbot und das Fruchtgenussrecht aufgenommen werden, ja, die ja auch Rechte darstellen, nämlich zugunsten des Mannes, des Vaters und daher auch sonstige Rechte sind, die doch eigentlich einer Amtsbestätigung zugänglich sein müssen.
Nein, das ist auch Rechtsprechung, dass neu begründete Rechte, das wäre so ein Fall, nicht in der Amtsbestätigung bestätigt werden dürfen.
Und da, ich kenne die Rechtsprechung, aber das ist dasselbe wie beim Vermächtnis. Das Vermächtnis
Das Eigentumsrecht, das gab es schon für den Verstorbenen und nun gibt es das für den Vermächtnisnehmer. Das Fruchtgenussrecht wird neu begründet, so ist die Sichtweise, das kann man kritisch sehen, ich sehe es auch kritisch, ich habe die Rechtsprechung nie ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, warum man hier nicht auch diese Erleichterung der Amtsbestätigung vorsieht. Teilweise übrigens gibt es dann trotzdem Gerichte, wenn ich jetzt aus der Praxis spreche, die solche Amtsbestätigungen ausstellen, in der Regel aber nicht. Heißt, man braucht dann doch ein Übereinkommen, muss dann im Verlassenschaftsverfahren eine eigene Grundbuchsurkunde schaffen.
Ja, also wenn wir das jetzt noch betonen, wenn es diese Amtsbestätigung ist, ja was Exotisches, eine Vereinfachung, wenn du willst, der reguläre oder dem allgemeinen Grundsätzen entsprechende Weg wäre folgender: Das Vermächtnis schafft einen sogenannten Erwerbstitel und die Übereignung, die Erfüllung des Vermächtnisses setzt nun erneut, wenn man so will, ein Rechtsgeschäft voraus. Das heißt, eine Vereinbarung zwischen der Verlassenschaft, korrekt, und den verschiedenen Begünstigten. Und damit bist dann tatsächlich, und jetzt bin ich
stehen,
die Minderjährigen eine rechtsgeschäftliche Erklärung abgeben.
Und dann sind wir wieder beim Pflegschaftsgericht. Und jetzt ist die Frage, weil gebe ich gleich an dich zurück, du bist jetzt das Pflegschaftsgericht und sitzt über dieser Vereinbarung, welchen Inhalt sie hat, haben wir schon besprochen. Eigentum des Zinshauses an die beiden Kinder, Fruchtgenussrecht und Belastungs- und Veräußerungsverbot befristet bis zum 30. Lebensjahr zugunsten des Vaters.
Kontrollfrage, Pflegschaftsgericht, nicht Verlassenschaftsgericht.
Pflegschaftsgericht.
Da hatten wir ja auch diese Frage, wo du mich verwirrt hast über mit diesem Kollisionskurator, weil ich so viel gehört habe, dass dann plötzlich das Verlassenschaftsgericht eben da zuständig ist. Also Pflegschaftsgericht, gut.
Was sagt das Pflegschaftsgericht?
Ja, mir wird schon schlecht, nicht? Nachdem du mich da vorhin diese, diese Entscheidung zur Schenkung und der Lebenden referiert hast. Was sagen die in der Praxis? Oder was sollen sie jetzt sagen?
Was sagen sie von jetzt in der Praxis angesichts der 4OB-Entscheidung? Ne?
Nein, jetzt in der Praxis angesichts der 4OB-Entscheidung, die sie jetzt verstanden haben, nachdem sie dir zugehört haben, 40 Minuten.
Ja, jetzt reißt du die Augen auf. Ich bin der Verbreiter.
Ja, aber du kannst nichts dafür. Ja,
nein, ja, also ich glaube, dass die Entscheidung kennen die Pflegschaftsgerichte alle, da mache ich mir keine Sorgen. Ja,
ja also ich...
Ja, was soll man da sagen? Das ist genau der gleiche Fall.
Ich würde wohl meinen, dass man das dann schwer anders sehen kann.
Ja, so. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass man sagen könnte, wenn alle das wollen, dann wird der Vater hier, der diese Rechte ja bekommt, zusätzliche Pflichten übernehmen. Ich sage, wenn alle das wollen, dann kann man das abfangen. Aber was ist denn, wenn der Vater sagt, ich bin jetzt alleine beim Testament? Das ist eh super, wenn das die Kinder nicht bekommen. Warum soll ich bitte zusätzliche Pflichten über das, was testamentarisch angeordnet ist, hinaus übernehmen? Dann wird das halt nicht genehmigt. Ist mir recht, weil was passiert, wenn das nicht genehmigt wird? Was passiert dann?
Ja, was fragst du denn so provokativ?
Sprich's aus.
Ja, ich spreche es nicht aus, weil ich überlegt habe, was heißt, was passiert?
Na, was passiert dann?
Bleibst du dann wirksam, bis sie volljährig sind, oder würdest du dann sagen, ist diese Anordnung unmöglich?
Das ist sehr spannend.
Ja, das hat doch nicht mit
das da. Ist wirklich sehr spannend.
Du wolltest natürlich sagen, da fällt es weg, dann ist weg.
Nein, das ist ja keine einfache Frage.
Überhaupt nicht.
Ja, aber wie geht es dann
weiter? Die Anordnung ist ja per se nichts Anrüchiges. Die Erfüllung würde scheitern, die Erfüllung, an der Genehmigung des Gerichts, dieses letztliche Verfügung wäre daher nicht durchführbar, nicht erfüllbar. Ja. Und jetzt, deswegen bin ich so langsam, dass sie eigentlich vorläufig nicht erfüllbar ist, ohne dass daraus jetzt zwingend schon was folgt. Aber so dass ich meines Erachtens die eigenständige Frage stellte, erlischt diese Verbindlichkeit? Oder wird sie nur.
Na, wie schaut es mit der Verjährung aus?
Ja, da hätte ich am wenigsten Probleme, ohne das jetzt gleich mit einem knallharten Paragraphen zu kommen. Ja, also, da gibt es schon Wertungen im Recht zugunsten des Minderjährigen, Hemmungen, Verjährung, nicht das jetzt gestiegen, wenn er nicht gehörig vertreten ist oder Interessenkollisionen. Das würde man dann. Ist nicht geregelt im Gesetz, aber ich glaube, dass man das in den Griff bekäme.
Gut, aber nehmen wir an, aber es ist eine spannende Frage, da müsste man wirklich einmal ganz genau darüber nachdenken, wie man damit umgeht. Sagen wir, ich habe vorhin gesagt, die sind 15 und 17, jetzt sagen wir lieber, sie sind 10 und 12. Ja, für folgende Frage. Jetzt nehmen wir an, das wird nicht genehmigt. Die sind 10 und 12, wird nicht genehmigt. Dann kommt es zur Einantwortung. Dann ist der Vater, wir haben gesagt, er wäre testamentarischer Alleinerbe, außerbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft. Der kann sich aufgrund des Einantwortungsbeschlusses dann auch zum bücherlichen Eigentümer machen. Wie geht es denn dann bitte weiter?
Ja, lass uns überlegen. Also, wie wäre das denn? Wir haben eine letztwillige Verfügung. Gut. Die ist einseitig. Gut. Derjenige, der das Rechtsgeschäft errichtet hat, ist tot. Gut. Das heißt, wir können das Rechtsgeschäft durch eine Vertragsänderung nicht mehr verändern. Möglich ist aber durchaus das Vehikel einer ergänzenden Testamentsauslegung im Sinne einer geltungserhaltenden Veränderung. Und da, glaube ich, kann man hier schon versuchen, kreativ zu sein.
Ja, bitte.
Nämlich vor dem Hintergrund, wie wäre es denn, wenn das Vermächtnis angeordnet wäre,
bedingt mit der Volljährigkeit
befristet.
Ja,
okay.
So
eigentlich, ja, wenn es vererblich ist, dann muss man es vererblich gestalten, für den Fall, dass er vorher stirbt,
ja,
aber aufschiebend wirksam mit der Volljährigkeit. Und dann gibt es keinen Grund, vor der Volljährigkeit das Pflegschaftsgericht zu bemühen, weil es gibt ja keine zwingende Regelung, die sagt, der Vermächtnisnehmer muss, oder korrigiere mich, muss jetzt da sich deklarieren. Der Vermächtnisanspruch entsteht ja eigentlich unabhängig von seiner, auch das ist spannend, muss man nachschauen, unabhängig von seiner Annahmeerklärung ist er da. Außerdem, es ist ja sowieso noch nicht fällig.
Aber
der lange Rede kurzer Sinn, also meine Lösung
wäre... Eine konstruktive Nacherbschaft,
ein konstruktives
Nachvermächtnis.
Naja, konstruktiv, natürlich... Ja, es ist ja dann so ein Begriff, aber in Wirklichkeit wie bei jedem Nachvermächtnis ist es ein befristetes Vermächtnis, das grundbürgerlich zu sichern wäre, und jetzt weißt du schon, wo in die Reise
wieder hingeht. Ja, aber auf das wollte ich jetzt hinaus.
Grundbürgerliche
Sicherung.
Das heißt, dem wird eingeantwortet, aber der hat dieses sogenannte Substitutionsband im Grundbitten, welches ein Veräußerungs- und Belastungsverbot darstellt. Und schon hast du live die Lösung. Noch Fragen?
Nein, finde ich super, aber da kommen wirklich, das könnte wirklich die Lösung sein, dass es hier zur Absicherung durch ein Substitutionsband kommt, grundbücherlicher Schutz, und sobald die Vermächtnisnehmer volljährig sind, können wir es umsetzen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage.
Moment, ich möchte noch ein Disclaimer anbringen.
Ja, bitte.
Jetzt rutscht mir das Herz in die Hose.
Ja.
Bitte. Wir tun hier live.
Ja, um Gottes Willen. Ja.
Also, liebe Hörer,
das ist eine Idee und das ist erste
Gedanke. Das ist eine Idee,
ja, ja, nein, nein, natürlich.
Also, das haben wir, das ist
uns bitte, das gilt allgemein. Das gilt allgemein. Aber nein, ich glaube, das ist eine wertvolle Überlegung, die wir da jetzt angestellt haben. Aber jetzt möchte ich, jetzt verändern wir den Fall ein wenig. Was wäre, wenn es sich bei diesen Vermächtnisnehmerinnen oder beim Vermächtnisnehmer nicht um einen Minderjährigen, sondern um eine geistig behinderte Person handelt, wo also das Erreichen der Geschäftsfähigkeit nicht absehbar bzw. vielleicht eben ausgeschlossen ist, dann kommst du nämlich mit deiner Konstruktion.
Ja.
Was machst du dann?
Ja, dann?
Komm, jetzt brauchen wir noch eine.
Funktioniert meine Konstruktion nicht.
Was ist da?
Ja, jetzt.
Das offenbar wolltest du das. Nein, das ist mir jetzt eingefallen.
Du wolltest mich hier live stellen. Okay, was ist da?
Nein, das ändert ja nichts daran, dass du für den ersten Fall tatsächlich einen guten Lösungsansatz
hast. Nein, das ändert ja nichts daran. Vorbei,
entschuldige, ja, aber komme jetzt
zu dem Fall. Gestern kannst du vergessen.
Jetzt
haben wir dieses Problem.
Ja, ja. Aber was machen wir da?
Gut, natürlich, diese Lösung scheidet dann aus. Ich bleibe dabei, ob nicht im Sinne einer ergänzenden Testamentsauslegung, ob das denkbar ist, einer Veränderung des Testaments, die zu einem anderen Inhalt führt, eher dem Erblasserwillen gerecht wird, als der Wegfall der Anordnung zugunsten des Testaments.
Dass man sagt, dass das Testament ist ergänzend so auszulegen, dass die Berechtigungen unseres Vaters, von dem wir so zu reduzieren sind, dass wir gerade zu einer Genehmigungsfähigkeit kommen.
Mhm.
Das wäre schon auch interessant.
Ja, also ich glaube, so muss da.
Das
also zumindest darf man nicht nachzudenken, aufzuhören mit dem Hinweis Edgy Page, das geht halt nicht und damit ist es futsch. Und wir fahren nach Hause, also das kann es nicht sein.
Und das muss man hier vielleicht auch noch gleich dazu denken, die Frage nämlich, wie sich diese Überlegungen zur pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung verhalten zur Frage der Pflichtteilsdeckung nach 762. Weil eben man stelle sich vor, dieses geistig behinderte Kind, von dem jetzt, oder Kind Erwachsener, wie immer, also Kind des Verstorbenen, ist auch pflichtteilsberechtigt und bekommt jetzt so ein Zinshausvermächtnis mit den genannten Beschränkungen, das so nicht pflegschaftsgerichtlich zu genehmigen wäre. Wie verhält sich das zu 762 AGB, der ja grundsätzlich sagt, der Pflichtdienstberechtigte muss jede Zuwendung, egal wie sie beschränkt, belastet und so weiter ist, in Anrechnung auf den Pflichtteil annehmen. Da gefällt mir der Ansatz und die Überlegung, zu einer ergänzenden Testamentsauslegung vielleicht zu kommen und eben das Paket so weit zu verändern, im nötigsten Ausmaß, um zur pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung zu kommen, gut. Wenn ich nämlich nicht zur pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung komme, was ist dann? Dann steht dem pflichtdienstberechtigten Kind der Geldpflichtteil in voller Höhe zu.
Also du öffnest da jetzt ein Thema, was natürlich auch extrem wichtig ist, und gestatte mir, dass ich doch ein anderes Beispiel bringe, weil es viel häufiger ist und eigentlich alltäglich ist, nämlich einfach, wir haben ja von der Tante gesprochen, jetzt machen wir einfach das Testament, in welchem die Mutter den minderjährigen Kindern, also genau das Gleiche, diese Liegenschaft mit irgendwelchen Belastungen, die sie anordnet, die Mutter vermacht. Also ein möglicherweise sehr häufiger Fall.
So ist es, ja.
Und dann, um das jetzt nur kurz zu wiederholen, haben wir das zusätzliche Problem, das für jeden sinnfällig ist, dass diese Kinder pflichtteilsberechtigt sind. Mit einer gewissen Quote, darüber haben wir schon gesprochen. Und dann stellt sich, verzeih Andreas, dass ich das jetzt ein bisschen noch wiederhole und ausführe, dann stellt sich das Problem, der Pflichtteil besteht an sich, wenn man nicht bedacht wird, im Geld. Das heißt, Cash sofort, wunderbar. Der Verstorbene hat es aber in der Hand, den Pflichtteil freiwillig zu erfüllen. Einfaches Beispiel, nicht Geld, sondern ein Wertpapierdepot, das sofort verkauft werden kann, überhaupt kein Problem. Dann kann der Pflichtdienstberechtigte nicht sagen, das mag ich nicht, ich will stattdessen Geld. Das steht in § 808. Das heißt, er kann nicht etwas sagen, ich will es nicht, das kann er schon sagen, dann kriegt er es nicht, aber er kriegt nicht stattdessen Geld. Und dann gibt es halt die wirklich extrem schwierige Frage des Interessenkonfliktes zwischen dem Verstorbenen und dem Pflichtdienstberechtigten, wenn im Testament eine Zuwendung gemacht wird, die nicht so lecker verwertbar ist wie Geld. Wie zum Beispiel eine Liegenschaft mit einem Veräußerungs- und Belastungsverbot bis zum 30. Lebensjahr. Nicht wahr? Gut, und da hast du erwähnt, für alle, die es bitte nachschauen, den § 762 ABGB, der ja auf den ersten Blick alles, diesen Interessenkonflikt eindeutig löst, indem er sagt, der Pflichtdienstberechtigte muss alles nehmen, was er kriegt, mit jeder Belastung. Keine Zuwendung ist per se untauglich. Im Rahmen der Bewertung wird man die Lasten dann halt berücksichtigen. Und was du jetzt, Entschuldige, halt nicht erwähnt hast, und das sollten wir betonen, einer der großen Stachel im Fleisch des Pflichtteilsrechts, des neuen, vier Paragraphen später, im § 766, wird was ganz anderes geregelt, nämlich der Geldpflichtteil, den ich erwähnt habe, und dort wird angeordnet, der Verstorbene darf den Geldpflichtteilsberechtigten warten lassen. Er kann anordnen, dass der 5 Jahre warten muss. Ausnahmsweise auch 10, aber bleiben wir bei der Regel 5 Jahre. Und die Wertung lautet dort, länger als 5 Jahre musst du auf den Geldpflichtteil nicht warten. Und diese Wertungen...
Und das gilt auch für andere Zuwendungen.
Und ja, das gibt es dazu, also 766 Absatz 1, Satz 2, es gilt eigentlich auch für andere Zuwendungen. Und diese Wertungen passen offensichtlich nicht harmonisch zusammen. Der oberste Gerichtshof hat sie noch nicht geklärt. Die Literatur ist völlig uneins, ob dieser 762 prävaliert, das wäre jetzt irgendwie dein Ausgangspunkt gewesen, oder, was ja viele sagen, dass bei so Fällen wie in deinem nach 5 Jahren gecheckt wird, geblickt wird, ist der vollständig gedeckt oder nicht, dass also diese Wertung 766 prävaliert. Ist gleich Sonderfolge notwendig, und wir sind über der Zeit, das ist für sich genommen wieder mal zu einem ganz typischen testamentarischen Vorgang eine eigentlich ungelöste Frage. Ja. Da stimmst du mir zu.
Absolut.
Wir können in der Bevölkerung nicht sagen, das ist geklärt oder das wird so ausgehen. Ja. Und umso mehr die Frage an den Testamentsverfasser, ich glaube, das, was du heute gesagt hast, das fand ich so toll, diese Öffnung, nämlich bei der Schenkung, diese Öffnung der Belastung, mhm, für den Fall, dass es notwendig ist, oder so ähnlich hast du das skizziert, nicht?
Auch bei Testamenten nicht.
Dass man das auch, ja, bei den Testamenten andenkt,
ja,
und nicht einfach nur reinschreibt, Veräußerungs- und, ja, Belastungsverbot, und dann diese leider, diese Unsicherheiten, die, ja, Hinterbliebenen dann
also umhängt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste aus dieser Folge und aus dieser Entscheidung bei der Testamentserrichtung, bei Vermächtnissen, bei Zuwendungen an Minderjährige oder Sonstschutzbefohlene immer im Blick zu haben, diese möglicherweise sehr strenge pflegschaftsgerichtliche Genehmigungsvoraussetzung. Ich muss die Zuwendung genehmigungsfähig gestalten, mhm, und ganz besonders, wenn es sich um einen Pflichtdienstberechtigten handelt, weil da könnten wir wissen es nicht, in ein ganz unangenehmes Problem des 762 kommen.
Lieber Andreas, ich freue mich auch so sehr darüber, dass nie jemand erfahren wird, welche Entscheidung ich heute besprechen wollte. Und vor allem freue ich mich aufs Tennis. Tausend Dank.
Bis viel zum Spaß beim Tennis. Danke.
Danke.
Bis zum nächsten Mal. Thank you.